ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. 30 Tage vor der Bundestagswahl ist definitiv geklärt, welche Parteien in Berlin und Brandenburg auf den Wahlzetteln stehen werden. In beiden Ländern haben die Landeswahlausschüsse einige kleine Parteien abgelehnt. Dagegen regt sich Protest. Schauen wir genauer hin, beginnend in Berlin mit RBB-Landespolitik-Reporter Thorsten Gabriel.
Der Sitzungssaal in der Klosterstraße in Mitte ist schmucklos. Doch der Anlass des Treffens aus Sicht des Landeswahlleiters durchaus ein feierlicher. Ein wichtiges demokratisches Ereignis, nennt Stefan Bröchler die Sitzung des Landeswahlausschusses.
Wir hatten über 25 Landeslisten zu sprechen und zu entscheiden. Von diesen 25 haben wir sozusagen 7 Parteien gestrichen, sodass wir sozusagen jetzt noch 18 Parteien auf dem Stimmzettel haben.
Dass gleich 7 Parteien nicht zugelassen wurden, bewege sich im Rahmen des Üblichen, sagt Bröchler. Trotzdem war es gerade für die kleinen Parteien wegen der vorgezogenen Neuwahl diesmal besonders schwer. 5 der 7 nicht zugelassenen scheiterten daran, 2000 Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Die Partei Die Basis, die Ökologisch-Demokratische Partei, die Piraten, die Werteunion und die Partei der Humanisten. Henry Schmidt von der Humanistenpartei kritisierte in der Sitzung und auch hinterher:
Man hat als Partei an sich bei einer regulären Wahl 16 Monate Zeit, diese Unterschriften zu sammeln. Das ist zwar viel, aber machbar. Jetzt in der verkürzten Zeit von unterm Strich 1,5 Monate ist das schlecht machbar, wenn man nicht hauptamtliche Sammler hat oder eben Leute bezahlt, die das dann beruflich machen, irgendwelche Promoter. Und dementsprechend ist dann die Demokratie an der Stelle stark eingeschränkt.
Auch von anderen nicht zugelassenen Parteien gab es diese Kritik und die Forderung an den Landeswahlleiter, sich dafür stark zu machen, dass im Falle von vorgezogenen Wahlen die gesetzlichen Unterschriftenanforderungen gesenkt werden. Eine Forderung, die Bröchler mitnahm.
Wir werden das jetzt beraten, auch intern. Ich werde das auch noch mal prüfen, inwieweit ich das sozusagen in meine Reformagenda mit aufnehme.
Reformagenda. Damit verweist Bröchler darauf, dass er als Landeswahlleiter berufen wurde, um Wahlen in Berlin wieder verlässlich zu veranstalten. Nach den chaotisch verlaufenden Abgeordnetenhaus- und Bundestagswahlen 2021. Ende Januar wird im Landesparlament erstmals über die Novelle des Landeswahlgesetzes debattiert, worüber sich Bröchler erfreut zeigt.
Bis dato bin ich immer noch König ohne Land. Das heißt, ich habe die ganze Verantwortung für Wahlen und Abstimmungen, aber praktisch keine Instrumente. Und das wird sich jetzt durch diese Novelle, denke ich, wesentlich ändern, sozusagen, sodass ich auch ein rechtliches Instrumentarium habe.
Die Parteien, die jetzt nicht zugelassen wurden, haben derweil noch bis Montag Zeit, schriftlich Beschwerde dagegen einzulegen. Weil es mit dem Postweg zeitlich eng werden könnte, empfiehlt der Landeswahlleiter, nun ja, ein Fax zu schicken.
Thorsten Gabriel, Berlin, und damit direkt weiter zur Situation in Brandenburg, über die RBB24 Landespolitik-Reporter Nico Hecht berichtet.
Gleich 4 Parteien hat der Landeswahlausschuss in Brandenburg für die Bundestagswahl abgewiesen. Von 16 Bewerbern gehen also nur 12 Parteien im Februar an den Start. Alle 4 Gescheiterten hatten es nicht geschafft, die nötigen 2000 Unterstützerunterschriften zu sammeln.
Das ist natürlich ein ganz großes Hindernis. Also das finden wir natürlich auch sehr, sehr ungerecht.
Beim Landesvorsitzenden der Tierschutzpartei Markus Kirschning war die Enttäuschung deutlich hörbar. Seine Partei hatte fristgerecht etwa 1700 Unterschriften eingereicht. Weitere konnten die Mitglieder nur zu spät übermitteln. Kirschning sagte, auch weil die Meldeämter, die die Unterschriften prüfen müssen, diese nicht schnell genug weitergeleitet hätten.
Dort sind die irgendwann mal eingekommen, wurden bearbeitet, aber wurden halt nicht abgeschickt. Hier gibt es natürlich die Möglichkeit, A, das Papier gleich zu uns zu schicken, dann hätten wir es und könnten das hier einreichen. Oder aber B, man sagt uns wenigstens Bescheid, wir haben es bearbeitet, bitte holen Sie sich das bei uns ab. Und auch dieses ist nicht erfolgt.
Die Tierschutzpartei, wie alle anderen, könnten nun Beschwerde einlegen, erklärte Landeswahlleiter Josef Nussbaum zu den Vorwürfen.
Es ist anzuraten, dann entsprechend umfangreich nachzuweisen, dass systematisch aus irgendwelchen Gründen die Ämter nicht geantwortet haben. Entsprechende Informationen liegen uns nicht vor, sonst wären wir auch nicht zu diesem Beschluss gekommen.
Gescheitert an der Unterschriftensammlung sind in Brandenburg auch die Partei Die Basis, die Partei des Fortschritts PDF und Mira 25 gemeinsam für europäische Unabhängigkeit, die alle nur zwischen 200 und 300 Unterschriften gesammelt hatten. Dass die Tierschutzpartei das überhaupt machen musste, empfindet deren Vorsitzender Kirschning als ungerecht, sagt er. Die Unterschriften sollten ja belegen, dass die Partei von den Bürgern Bürgern als relevant anerkannt werde. Und das hätte die Partei schon längst bewiesen.
Wir haben schon zigmal nachgewiesen, dass wir 2000 und mehr Unterschriften sammeln können, auch in verschiedenen Bundesländern, nicht nur in Brandenburg. Und das immer und immer wieder zu tun. Wir kommen bei Wahlen auf 2,6%, das sind über 30.000 Stimmen. Das sind Kleinstädte, die uns wählen.
Unfair sei diese Unterschriftenanforderung, gerade auch mit Blick auf die Parteien, die in Bundes- und Landtagen vertreten sind und deswegen nicht sammeln müssen. Diese Parteien hätten längst den Wahlkampf begonnen, hängen Plakate, nehmen an Diskussionen teil, so der Tierschutzparteivorsitzende, während er und seine Mitstreiter nur Unterschriften sammeln können. Die Partei will nun prüfen, Beschwerde einzulegen. Zeit dafür ist noch bis Montag.
Aus Potsdam berichtete Nico Hecht. Es gibt immer mehr Gewalt gegen Lehrkräfte an öffentlichen Schulen, schreiben Studienautoren des Verbandes für Bildung und Erziehung. 36% aller Schulleitungen bundesweit berichten von körperlichen Übergriffen, 10% mehr als vor 7 Jahren. Die Situation in Berlin schildert rbb24-Reporter Markus Latton.
Wie viele Gewalttaten werden an Berliner Schulen an Lehrkräften verübt? Für Hanno Rüther, Vorsitzender der Landessektion des Verbands für Bildung und Erziehung, liegt ein Problem darin, dass es keine guten Statistiken gibt, die dazu zentral erfasst werden. Man müsse sich auf Erzählungen und Erfahrungsberichte von Kolleginnen und Kollegen verlassen. Dennoch sprechen die bundesweiten Zahlen eine eindeutige Sprache. Rüther fordert, nun muss gehandelt werden.
Denkbar ist da vieles von Schulung von Lehrkräften in deeskalierendem Verhalten bis hin zu veränderten Ordnungs- und Erziehungsmaßnahmen für solche Schülerinnen und Schüler. Ich denke schon, dass um der Sicherheit der Kolleginnen und Kollegen willen da was passieren sollte.
Rüther, der als Rektor an einer Grundschule in Lichtenrade arbeitet, weist zugleich darauf hin, es muss unterschieden werden zwischen gezielten und geplanten Angriffen auf einzelne Lehrkräfte, wie sie sich oft an weiterführenden Schulen finden, und der impulsiven, plötzlichen Gewalt.
Zunächst mal gibt es eine Form von Gewalt, die sich wahrscheinlich nie gänzlich wird ausschalten lassen. Also gerade an der Grundschule jüngere Schülerinnen und Schüler, die vielleicht in physischen oder psychischen Ausnahmesituationen sind, die bestimmte Beeinträchtigungen haben, die wehren sich halt schon mal und dabei kann es dann eben auch zu Verletzungen kommen.
Diverse Vereine und Projekte arbeiten direkt an Schulen, um Gewalt zu verhindern, Lehrer weiterzubilden und die jungen Täter zur Seite zu nehmen, die zuschlagen oder zutreten oder mit Gegenständen auf ihre Opfer losgehen. Neshtet Deacon ist koordinierender Erzieher bei einem Verein für Schulsozialarbeit und arbeitet an einem Förderzentrum im Stadtteil Wedding mit Kindern und Jugendlichen zusammen, die es an regulären Schulen zu keinem Abschluss bringen. Deacon sagt, Kinder bringen ihre Erfahrungen aus dem Elternhaus mit ins Klassenzimmer.
Ganz oft ist es so, dass tatsächlich einfach die Kinder von zu Hause einen Tag vorher oder eine Woche vorher irgendwie Gewalt erfahren haben und dieses dann einfach 1:1 projizieren, weil sie davon ausgehen, okay, ich kann das sozusagen einfach so adaptieren, was ich zu Hause gelernt habe im Schulkontext.
Deacon nennt die Berliner Rütli-Schule in Neukölln als ein Positivbeispiel, wie man ein Klima der Gewalt bekämpfen kann. Zum Beispiel mit Investitionen in Sozialarbeiter und Psychologen, die Lehrer im harten Schulalltag beiseite stehen.
Ein Bericht von Markus Latton. Widerstand in der Uckermark gegen ein geplantes Wohnprojekt. Das evangelische Jugend- und Fürsorgewerk will eine spezialisierte Wohngruppe für pädophile Jugendliche einrichten. Ein deutschlandweit einzigartiges Modellprojekt. Und das in Zusammenarbeit mit der Berliner Charité. rbb24-Reporter Ricardo Wittig hat sich vor Ort umgehört.
Auf einem Hof in der Uckermark sollen 8 Jugendliche im Alter von 12 und 18 Jahren mit pädophiler Neigung und Intelligenzminderung leben und therapeutisch betreut werden. Ziel ist es, Straftaten zu verhindern und den jungen Menschen zu helfen, ein eigenständiges Leben aufzubauen, sagt Professor Klaus Beiert, Sexualmediziner an der Charité in Berlin.
Wir trainieren sie dafür, ihre sexuellen Impulse kontrollieren zu können. Das muss man kontinuierlich tun. Dazu braucht man eben eine Struktur, die darauf vorbereitet ist.
Die Strukturen des evangelischen Jugend- und Fürsorgewerks für Schulbesuch und Betreuung sollen dafür bestens geeignet sein. Das Fürsorgewerk betreibt eine eigene Schule. Die pädophilen Jugendlichen werden dadurch nicht mit Kindern aus der Region in Kontakt kommen, versichert die Charité. Trotzdem lehnt die Bevölkerung das Pilotprojekt ab. Viele befürchten ein erhöhtes Risiko für ihre Kinder, wie Stefan Golz und Ann-Britt May.
Dass die Kinder hier von der Schule abgefangen werden, von die und irgendwo hingeschleppt werden in den Wald, vergewaltigt werden oder so.
Ich kann sie nicht mehr alleine nach draußen schicken, weil ich doch Angst habe, es passiert irgendwas.
Auch der Landkreis Uckermark lehnt das Projekt ab. Bisher fehlt dem Sozialdezernent Henrik Wichmann ein Sicherheitskonzept.
Unser Hauptargument ist, diese Einrichtung abzulehnen in diesem Ort, dass wir erhebliche Sicherheitsbedenken haben für die dort unterzubringenden Jugendlichen, aber auch für die Kinder und Jugendlichen, die in den angrenzenden Orten leben.
Bisher gibt es in Deutschland keine spezialisierten Einrichtungen für diese Zielgruppe. Bundesweit leiden etwa 12.500 Jugendliche unter einer pädophilen Störung. Diese leben in Privathaushalten und Jugendhilfeeinrichtungen, die nicht auf die Problematik vorbereitet sind, Professor Klaus Bayer.
Und deshalb suchen wir gerade den gesellschaftlichen Dialog, um zu vermitteln, dass diese Jugendlichen unter uns leben und es keinen Sinn macht, die Augen davor zu verschließen, sondern dass man dieser Gruppe gerecht werden muss und damit auch dem Kinderschutz gerecht werden muss. Das ist diese Doppelaufgabe.
Die Entscheidung über den Start einer solchen Einrichtung fällt das Brandenburger Bildungsministerium. Im Februar gibt es dazu wieder ein Arbeitstreffen.
Ricardo Wittig berichtete aus der Uckermark.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Auf der Grünen Woche, die noch bis Sonntag in Berlin stattfindet, gibt es nicht nur Lebensmittel zum Probieren, sondern auch Jobs zum Probieren. Bei einem großen regionalen Bahninfrastrukturunternehmen zum Beispiel liefert sich Azubi Aslan Vogt gerade mit Besuchern ein kleines Zeitduell. Aber was passiert hier eigentlich?
Wir locken die Leute hier an und stellen unsere Firma vor. Und damit sie sehen, was auf ihnen zukommt, dürfen sie ein Kleineisen demontieren. Kleineisen sind die Schrauben und Bleche am Schienstück, die das Schienstück an der Schwelle befestigen.
Young Generation Hub heißt dieser Bereich auf der Grünen Woche und es dreht sich alles um das Thema Berufsorientierung. Schülerinnen und Schüler von der 8. Klasse bis zum Abitur können unter dem Motto Anpacken und mitmachen Berufe und Ausbildungswege aus den Bereichen Ernährung, Landwirtschaft, Garten, Hotellerie, Gastronomie, Bau oder Klima kennenlernen. Vorgestellt und betreut jeweils von Azubis aus diesen Bereichen, das ist das Besondere. Die stehen Rede und Antwort, alles auf Augenhöhe. Ortswechsel. Besuch bei Azubi Aslan auf dem Betriebsgelände des Unternehmens in Großbeeren. Hier macht er seine Ausbildung zum Baugeräteführer. Schwere Geräte fährt er hier entlang der Gleise, aber noch viel mehr.
Es ist ein sehr vielseitiger Beruf. Also man denkt eigentlich, man fährt da nur Bagger, aber man lernt eine ganze Menge in der Grundausbildung rund um Bau. Das fängt an bei der Vermessung, Rohrleitungsbau, Metallbau ist mit drin. Hydraulik und ganz facettenreicher.
Aslan ist mittlerweile im zweiten Lehrjahr und fühlt sich hier pudelwohl. Kein Wunder, in Großbeeren hat man in ein modernes Ausbildungszentrum und in eine Akademie investiert. Und doch ist es mit dem Nachwuchs heute gar nicht so einfach, sagt Ausbilder Dennis Schulz.
Ich sag mal, so eine Baumaschine kann man nicht zu Hause von der Couch aus bedienen. Man muss sie noch vor Ort bedienen. Da ist die Tendenz immer mehr hin, wobei ich will nicht sagen, alle Azubis sind so, die wollen alle nur noch PlayStation spielen oder mit dem iPad spielen, sondern man hat auch Leute bei, die auch Bock haben und auch handwerklich und mit der Hände ran wollen. Es kommt wieder.
Außerdem gilt der Bereich Bahninfrastruktur als krisensicher. Auch Aslan wird wohl nach seiner Ausbildung übernommen werden als Baugeräteführer. Ein Beruf, bei dem Teamfähigkeit und hohe Sicherheitsstandards überlebenswichtig sind.
Man trägt halt auch eine Menge Verantwortung für die Maschine, für die Menschen um sich herum, dass man niemanden verletzt. Ja, das Gerät ist teuer, dass man halt auch nichts zerstört, nichts kaputt macht. Da ist manchmal sehr viel Druck dabei bestimmt, gerade auch auf dem Gleis, besonders Sicherheitsbereich. Da ist schon manchmal sehr herausfordernd.
Erfahrungen, die Aslan auf der Grünen Woche Teenagern erst einmal spielerisch weitergibt. Die Schülerinnen und Schüler können im Young Generation Hub noch viele andere Berufe kennenlernen und ausprobieren. Klempner, Dachdecker, Florist, Schornsteinfeger zum Beispiel. Ausbildungsmöglichkeiten ganz praxisnah zum Ausprobieren und von Azubis in diesen Bereichen selbst erklärt. Ein Messebesuch, der sich bestimmt für beide Seiten gelohnt hat.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie mögen's auch mal ausführlich, mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.